Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Wir haben diesmal eine ganz besondere Folge, würde ich sagen.
Wir sind nämlich nicht alleine. Wir haben uns noch zwei Männer dazu geholt, damit die auch mal ihre
Männer
männliche
hier.
Sicht hier reinbringen. Wir haben schon ein bisschen getrunken vor dieser Folge.
Und zwar waren wir gerade bei Vitamin X zu Gast. Und ich würde euch jetzt doch die Vorstellung überlassen. Das ist ein bisschen mehr Mystery.
Wir kennen euch nämlich gar nicht.
Also, ich bin Alain Frey, Schweizer. Ich bin Comedian. Wie wir festgestellt haben in einer anderen Folge, die wir aufgenommen haben, der 15. bekannteste Comedian.
Laut Marvin.
Nicht der Beste.
Der Welt, genau.
Auf keinen Fall der Beste.
Ich glaube, ich bin gar nicht gut, laut Marvin. Aber ich
schlecht.
Bin... Das hat er nicht gesagt. Genau, ich bin Comedian.
Ja, und ich bin Marvin Entres, Moderator, Host, Autor, wie auch immer. Hab mit Alain und Salim Samatu zusammen einen Comedy-Podcast, der heißt Vitamin X. Und da waren Leo und Lynn eben zu Gast.
Und genau. Sind echt, das war eine krasse Folge.
Das war eine richtig krasse Folge. Sie haben sehr viel Interessantes, sag ich mal, so hinter den Kulissen von Mord auf Ex erzählt.
Und jetzt haben wir schon ein Vino getrunken und dann haben wir gedacht, nehmen wir die Jungs gleich mal mit drüber.
Genau.
Also Mordfall besprechen wir hier, aber alles so, was ihr sonst immer noch mal über uns wissen wolltet, kriegt ihr bei den Jungs. Und normalerweise starten wir mit einem zu dumm zum Verbrechen immer bei uns in dem Podcast. Und das mache ich immer eigentlich. Und ich habe jetzt aber gedacht, vielleicht überlasse ich euch das mal. Und zwar geht es immer um Verbrechen, die einfach richtig, richtig dumm sind. Und vielleicht habt ihr mal in eurer Jugend, weiß ich nicht, habt ihr mal ein Kaugummi geklaut oder irgend sowas?
Ich hab mal.
Nee, der Schweizer. Rolex geklaut von meinem Opa.
Ich habe mit meiner Cousine immer, da waren wir glaube ich so 10 oder so, wir sind abends in der Nacht aufgestanden, das ist ja bei mir gepennt. Und dann.
Moment, du hattest was mit deiner Cousine.
Das war die Aussage dahinter. Genau.
Ich komme aus dem Saarland, das ist ganz genau so.
Nur halt mit einer Ziege.
Oder der Cousine der Ziege.
Und wir haben Eier gestohlen.
Was?
Eier.
Ach, Eier.
Aus so Hühnerstellen. Und ihr kennt doch diese Dinge klappen und die rauskommen, oder?
Mhm.
Ich bin jetzt, wo ich erwachsen bin, bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich da vorbeilaufe, dass ich da durchgekommen bin.
Aber ist das jetzt gefailt oder nicht?
Was gefällt.
Was habt ihr gemacht?
Also hat da irgendwas nicht funktioniert?
Also generell, wenn du Eier klaust, ist das gefällt, glaube ich.
Ja.
Das wollte ich damit sagen, weil der Gewinn ist nicht so krass. Nee, tatsächlich, die sind immer gut davon weggekommen.
Ja. Aber was bringen euch die Eier? Also habt ihr die dann gekocht?
Tatsächlich, wir haben die gegessen dann. Aber es ging ums Prinzip, dass wir was gemacht haben, ein Abenteuer.
Ja, einfach irgendwas.
Sei froh, dass wir keine
Klauen
Bank überfallen haben.
Ja, das stimmt. Marvin, hast du mal was geklaut?
Ich habe als Kind öfter mal so kleine Sachen irgendwie. Also ich wusste zum Beispiel, einen Tag vor meinem Geburtstag sind ja die Geschenke schon im Haus.
Mm.
Dann bin ich so Detektiv Johnson dahin. Also meine Mutter hatte es immer in dem gleichen Schrank. Und dann habe ich es mir halt angeguckt. Und einmal hat es mir echt gut gefallen. Habe ich es einfach genommen.
Moment, so eine Frage. Du erzählst von deinem größten Verbrechen. Du hast ein Geschenk für dich.
Also mein größtes Verbrechen?
Nein, ich wollte nur fragen. Du hast ein Geschenk für dich
gestohlen. Ja, aber dein größtes Verbrechen war Eier. Das ist
ja
auch nicht so.
Aber, ich war halt ungeduldig.
Nein, Moment.
Ich konnte nicht so lange warten.
Das gehört ihm sowieso.
Also noch nicht.
Genau.
Moment. So. Guck mal, ich habe am 8.8. Geburtstag und immer so 6., 7., 8. rum. Wusste ich, meine Mutter war gut vorbereitet, ihr das Geschenk. Habe ich mich da angepirscht. Und dann habe ich das begutachtet und meistens war es so der Klassiker.
Man muss sich nicht an ein Geschenk anpirschen.
Doch,
es ist tot.
Und dann, wenn du es nicht mochtest, hast du es einfach aus dem Fenster geschmissen und warst so, Mama, hast du keine Geschenke für
normalerweise
mich dieses
Jahr?
Ja, das wäre klug.
Ja.
Normalerweise habe ich dieses Geschenk wirklich so aufgemacht, so wirklich wie so ein Arzt mit so einem Skalpell, den Gläserstreifen, um es wieder einzupacken. Nur in dem einen Jahr, weiß ich noch genau, war es ein Game Boy Advance, das müsste so 2003 oder 2004 gewesen sein. Und ich hatte davor diesen alten grauen Gameboy, den alle Kinder hatten in den 90ern, den kennt ihr. Wir sind ein Baujahr ungefähr. Und hab dann diesen Gameboy Advance gekriegt, der hatte Farbe, Licht, alles. Ja, und dann habe ich den halt schon am 6.8. zwei Tage vorher entwendet. Da war es ein Riesenskandal bei uns im Haus. Wer hat diesen Gameboy? Klar wussten alle, dass ich den habe. Und ich sollte mich aber stellen, weil die wollten, dass ich mich stelle zu meinem Verbrechen.
Was für ein scheiß Geburtstag.
Und ich so, ey, ich weiß von nix.
Also, guck mal,
Marvin, ich würde dir keinen Verbrechertitel dafür geben.
Ich wollte gerade sagen, ich habe viele Geschichten in meinem Leben gehört. Aber das war die langweiligste.
Soll ich jetzt von meinen Morden erzählen oder was?
Ja.
Ich kann doch nicht hier live.
Ich habe es genauso gemacht.
Mit den Geschenken?
Mhm, Weihnachtsgeschenke.
Ja. Aber geöffnet vorher? Ich habe die auch geschüttelt. Warum geöffnet?
Aber wieder, du hast doch immer Überraschungseier, kriegst was anderes. Aber bei ihr jetzt, du hast die geöffnet und wieder verpackt.
Die waren immer auf dem Schrank meiner Eltern, dann bin ich ja wieder so hoch irgendwie, habe ich immer hinbekommen, mir die angeguckt. Die waren auch nicht verpackt. Meine Eltern waren, glaube ich, ein bisschen spontaner, haben das halt so im Vorabend gemacht. Angeguckt, wusste so, ja, cool, cool. Und dann habe ich halt überrascht getan.
Cool, cool, cool. Ja, cool.
Danke.
Hast du einen kleinen Song drüber gemacht? Cool, cool, cool.
I like it.
Cool, 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 cool. Bisschen Autotune drüber. Ja. So, und Apache 207 gefeatured.
Ja. Und dann überrascht getan.
Ja.
Ja.
Nicht geklaut. Tatsächlich nicht geklaut vorher.
Es gibt auch gar keinen Sinn, seine Geschenke zu klauen.
Nein,
nur Stress. Ja, ich wollte es ja nicht klauen, aber was willst du machen? Stell dir vor, du hast deine komplette Kindheit auf so einem schwarz-weiß Gameboy gezockt und dann plötzlich kriegst du so ein Farbding.
Ich bin fucking 10 Jahre alt, hast du. Ich hab Fernsehen schwarz-weiß
gemacht. Okay, bevor hier ein Generationskonflikt losbricht, würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem an, wofür wir bekannt sind, nämlich...
Alkohol!
Alkohol! Der Sekt ist schon geköpft.
Cheers! Also wir sind bei Flasche 2 und ich glaube, ich bin der Nüchternste in der Runde noch.
Ich habe am wenigsten getrunken, aber trotzdem, ja.
Jetzt schon roten Kopf.
Ja, schon für die richtig. Hörer.
Kein Mittagessen. Das ist zum Teil das Problem.
Kein Frühstück. Alles. Aber eigentlich geht es nämlich um ein Verbrechen. Und wir haben auch diesmal eins dabei. Und wir hoffen, dass ihr genauso weitermacht mit sehr schlechten Kommentaren.
Das können wir.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, wovon sie redet.
Es wird nämlich diesmal ein bisschen tricky und nicht jede. Also, dieses Verbrechen ist tatsächlich noch nicht gelöst. Das heißt, am Ende hoffentlich.
Könnt ihr spekulieren.
Ja. Das heißt, wir sollen das jetzt lösen.
Ja.
Was sie.
Das Problem
wir haben uns
ist nur
zwei Comedians geholt, um dieses Verbrechen zu lösen.
Wir Freunde.
Und was wir euch auch noch nicht erzählt haben, über dieses Verbrechen wurde sehr wenig berichtet bisher, weil viele Menschen, die darüber berichtet haben,
leben nicht mehr.
Oder auf die wurde Mordversuche gemacht.
Deswegen, also ihr müsst euch jetzt entscheiden, es könnte passieren, dass danach uns was sehr Schlimmes passiert.
Was ist das für eine Folge?
Das ist so ein Insider-Verbrechen und alle, die darüber reden, werden beseitigt.
Es wurden sehr viele beseitigt.
Wir hoffen halt, Elverin, ja.
Ich liebe seinen Blick. Schade, dass man das gerade nicht sehen kann, weil es ein Podcast ist.
Ja, ein bisschen beruhig bin ich schon.
Es ist die krasseste Folge, die wir bisher besprechen. Also die uns am meisten in Gefahr bringt bisher.
Ach, guck mal, macht jetzt gerade Spaß? Oder
nein,
ist
das meine ich so
ein
ernst.
Bisschen ernst dabei.
Ich mein's
wenn ernst. Wenn da wirklich eine Folge kommt, wo Leute nachsterben, ja, dann gehe ich jetzt hier raus.
Also wir haben halt so gedacht,
wir lieben euch so sehr, dass wir genau mit euch das aufnehmen wollen.
Ich kann das nicht
wollen.
Abwägen. Wie wichtig ist mir die Folge gerade, weißt du?
Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt halt, dass, also, nee, die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn wir die mit euch aufnehmen, dass... Wir
ermordet werden.
Das heißt, ihr schickt uns vor als Bauernopfer.
Ja.
Okay.
Also
alle würde
ich
fange
jetzt mal an, ne? Es geht nämlich, also letzte Chance wegzulaufen.
Okay. Es ist halt in Amerika, deswegen könnt ihr auch ein bisschen entspannen. Also ich meine nicht, dass die auf Deutsch irgendwas verstehen würden, weil.
Ach so.
Wisst ihr? So. Gut.
Ja, mit meinem Namen
ist das nicht deutsche Mafia oder so? Gibt's so? Ja.
Ich bin bereit.
Es geht um Charles Morgan. Morgan ist eigentlich ein ganz normaler Mann. Und ich finde es immer schon so geil, wenn es anfängt, dass es eigentlich ein ganz normaler Mensch ist.
Was steht eigentlich?
Eigentlich.
Das wird normal.
Und er führt ein langweiliges Leben. Er ist 39 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Ruth und seinen zwei Töchtern in Arizona, USA. Charles ist ein erfolgreicher Businessman. Er verdient nämlich sein Geld mit einer Treuhandfirma, die ihm selber gehört. Dieser eigentlich ganz normaler Familienvater kommt aber am 22. März 1977 einfach nicht nach Hause. Auch auf der Arbeit erscheint er nicht mehr und es scheint halt so, als wäre er einfach verschwunden. Und jetzt kommt, glaube ich, das Szenario, das sich keiner erhofft. 3 Tage später, um 2 Uhr mittags, taumelt er wieder durch die Haustür. Er hat überall blaue Flecken und um einen... Seiner Füße hat er eine Plastikhandschelle, seine Hände sind komplett mit normalen Handschellen zusammengebunden und Charles zeigt immer wieder auf seinen Hals und schüttelt den Kopf. Also was kann man sich vorstellen, was...
Er kommt nach Hause 1977, nachdem er erst verschollen war, zeigt auf seinen Hals und schüttelt dabei seinen Kopf.
Kein Hangover.
Er kann nicht reden. Und auch nicht, weil er zu viele Zigaretten geraucht hat.
Wie sieht der Hals aus?
Ganz normal. Ruth, seine Frau, gibt ihm dann einen Stift und ein Papier. Und er schreibt auf, dass er entführt wurde und die letzten Tage immer wieder gefoltert wurde. Außerdem haben die Entführer eine Droge in seinen Hals angebracht, welcher, wenn er redet, sein komplettes Nervensystem zerstören wird.
Boah, das ist echt fies.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Typ ist entweder ein Psychopath oder sucht eine kranke Ausrede für das, was wirklich passiert ist.
Ja, hey, nein, er hat einfach eine Droge. Nein, nein, das ist überhaupt nicht das, was passiert ist.
Aber was soll das für eine Droge sein, die wenn er...
Er hat halt irgendein Gift im Hals.
Ja. Moment, aber so, er ist doch nur ganz kurz für mich. Ist das wahr?
Oh. Ja.
Moment, das ist ein True Crime Podcast.
Was ist mit dir?
Nein, aber ich denke so.
Hey, das ist ein True Crime Podcast.
Was für ein absurdes Verbrechen ist das denn?
Ja.
Nein, ich war einfach nicht sicher auf einmal.
Nein, doch, es ist eine wahre Geschichte.
Es ist ein Märchen, wir haben es zugeschrieben.
Alter. Ich denke, das ist X-Faktor. Kann diese Geschichte wahr sein? Oder haben wir uns das alles nur ausgedacht?
Wenn er redet, wird das aktiviert und er stirbt.
Ja. Das behauptet er.
Was ist das für ein Gift?
Das hat der Typ sich ausgedacht wahrscheinlich.
Ja, es kann natürlich auch sein, der wurde ja 3 Tage lang gefoltert.
Und das wurde ihm so nur gesagt.
Er erzählt, dass er heimkommt, ey Schatzi, ich habe hier was im Hals und immer wenn ich reden will, funktioniert es nicht.
Hat er geschrieben.
Kann er hat es nicht gesagt.
Das macht den Sinn.
Also er hat es halt zumindest behauptet und wahrscheinlich glaubt er es ja auch, weil er redet wirklich nicht.
Oder vielleicht... Will er einfach nicht mit seiner Frau reden.
Ja, das könnte auch sein. Aber ich glaube, ich hoffe, dass davor noch ein paar andere Ausreden kommen. Jedenfalls bittet er seine Frau auch darum, sein Auto umzuparken, so dass...
Die wichtigen Sachen.
Die wirklich wichtigen.
Welcher Mann bittet freiwillig eine Frau darum, sein Auto umzuparken?
Nee, das war schlecht. Das geht gar nicht.
Hey, ich bitte tatsächlich, meine Ex hat immer mein Auto umgeparkt. Deswegen liegt sie jetzt tot zu Hause mit so einem... Ding am Hals.
Okay, komm weiter, wir wollen das.
Aber genau, er hat sie drum gebeten, das Auto umzuparken, damit die, und er hat nie gesagt, wer die sind, nicht wissen, dass er wieder da ist. Also anscheinend hat dieser Mann schon um irgendwen Angst. Aber ich stelle mir das so als Frau vor, dein Mann kommt nach Hause, der 3 Tage weg war, kommt so wieder, ist so, scheiße, ich wurde entführt, gefoltert und irgendwie habe jetzt so eine Droge im Hals. Also ich wäre wirklich so,
Affäre.
Moment. Nee, oder was um Himmels Willen, was für ein Scheißfilm läuft hier gerade ab? Also eine
oder Affäre.
Versteckte Kamera oder sowas.
Ich meine, ihr seid die Frauen, würdet nicht denken, euer Mann bedrückt euch? Dann, wenn er so eine
Boah, das fände ich ganz schön viel Aufwand. Ich weiß nicht, ob Männer so klug sind.
Und
so.
Also ich wäre dafür viel zu doof. Ich würde sagen, ey Schatz, ich bedrück dich nicht. Ey, warum hast du ein T-Shirt von der Frau an?
Ruth, Charles' Frau will dann auch die Polizei rufen oder halt Charles ins Krankenhaus bringen. Aber Charles verbietet ihr das. Er sagt... Wenn sie zur Polizei geht, bedeutet das automatisch den sicheren Tod von Charles und seiner ganzen Familie. Und ein bisschen was will die Frau schon wissen. Also die ist so, what the fuck, wer war das, wer bist du, was soll der ganze Scheiß? Und er erzählt dann, dass er die letzten 3 Jahre als Geheimagent gearbeitet hat, und zwar für das Finanzministerium. Ich wusste nicht, dass das Finanzministerium einen Geheimdienst hat. Aber
immer wer falsche Bewirtungsbelege einreicht und sowas.
Ja, so. Aber tatsächlich war das nämlich so, dass der Geheimdienst bis 2003 ein Teil des Finanzministeriums der USA war. Ich muss aber sagen, ich würde da schon ein paar Beweise für wollen als Frau. Er hat gesagt, dass er eigentlich so einen Ausweis hat, aber den haben ihm die Entführer abgenommen. Und deswegen kann er es jetzt nicht mehr beweisen. Ich finde es ein bisschen komisch, weil ich denke so, du müsstest das doch noch irgendwie anders beweisen.
Also guck mal, egal wie sehr ich meinen Partner liebe, das glaube ich dir nicht. Wenn mein Partner nach Hause kommt und sagt, ich kann nicht reden wegen Gift und so, ich würde sagen...
Er hat aber auch noch eine Handschelle um.
Mir komplett zusammengeschlagen.
Also ich würde schon glauben, ich wäre halt so, warum musst du das machen?
Aber zusammengeschlagen hast du recht, dann wärst du so, ja, mach dir nicht selber.
Ich würde aber einen Arzt konsultieren, der mir erstmal bestätigt, dass diese... Lähmung oder Drogengeschichte, was er da schreibt.
Aber da sagt er ja, dann wird die ganze Familie umgebracht.
Er will ja keine Arzt.
Er hat halt, also ich glaube, es ist halt so, er hat halt so krass Angst um seine Familie. Das ist halt das Ding, ne? Deswegen muss sie das Auto umparken. Sie dürfen mit niemandem reden, weil ich glaube, er hat auch ein bisschen Angst, dass auch FBI, CIA so auch ein bisschen mit drin sind in der ganzen Sache. Und deswegen will er vermeiden, dass irgendjemand halt weiß, dass er gerade überhaupt noch lebt.
Also er sagt, mein Ausweis wurde mir abgenommen und deswegen kann ich es dir auch gar nicht beweisen. Sie glaubt ihm das aber dann trotzdem komplett.
War das denn gut verkauft? War sie skeptisch oder war sie so, okay, Schatz, ich glaub dir alles?
Also anscheinend war sie so, ja, okay, die Story ist so krass, das kannst du dir nicht erlogen haben. Ja. Und der Typ ist dann auch tatsächlich mega paranoid. Also der dreht komplett durch. Er geht zwar wieder zur Arbeit und bringt seine Töchter morgens zur Schule, aber er lässt sich einmal so ein Bart wachsen, weil er hofft, dass man ihn dann nicht mehr erkennt. Und er spricht sogar mit dem Schulleiter seiner Töchter und sagt, niemand anders darf die Mädchen mitnehmen, außer ich.
Moment, er redet mit dem Schulleiter?
Ja.
Wie?
Er kann wieder reden mittlerweile.
Ach so. Das ist wichtig.
Eine kurze Lämpchen.
Ja, das ist mega wichtig. Okay. Ja. Was ist das für ein scheiß Gift?
Vielleicht hat er halt irgendwann gemerkt,
ja, doch nicht.
Er sagt ja kein Gift,
sondern kann reden.
Aber wie hat er das ausprobiert? So, hallo.
Moment. Genau so.
Genau so. Ja.
Vielleicht hat seine Frau ihm auch einfach irgendwann so eine Stecknagel irgendwie in den Arm gerammt und dann hat er einmal geschrien und war so, na, okay. Geht doch. Nein.
Das war nicht mal lustig.
Oh, ich fand's lustig. Danke.
Das Schöne ist, sie kann rausschneiden, dass du gesagt hast, es war nicht lustig. Nicht
ich glaube, ich werde gar
und
nicht.
Und dann machen wir das Lachen danach rein. Genau.
Dann klatsche ich ab mit dir.
Ich werde gar nicht stattfinden, diesen Podcast.
Ich glaube auch nicht. Aber weißt du warum?
Warum?
In dir.
So.
Konzentrier dich einfach. Du kannst dich du bist ein Mann, Alter. Du hast ein Glas Wein getrunken. Ist entspannt.
Ready?
Ja.
Charles sagt außerdem seinem Vater, dass er ihm einen Brief geschrieben hätte, in welchem steht, wer für seine Entführung verantwortlich ist. Aber Charles Vater hat diesen Brief nie bekommen. Zumindest sagt er das. Also ich denke mir so, vielleicht sollte man das schon hinkriegen.
Nur Zwischenfrage wieder, der hat einen Brief geschrieben, also ja? von als er entführt war.
Nee, er hat in dem Brief, also er hat irgendwann einen Brief mal an seinen Vater geschrieben. Nach seiner Entführung. Ah. Und da stand drin, wer der Täter ist.
Also quasi auch zur Post gebracht mit Briefmarke, zack.
Moment, der Brief kam ja nie an. Er hat behauptet, er hätte diesen Brief geschrieben.
Ja.
Niemals hat den geschrieben.
Ich glaube, er hat den einfach dem Vater gegeben und den im Briefkasten geschmissen oder wahrscheinlich dem Papa gegeben und gesagt, hey, wenn mich jemand umbringt, dann hier, Papa, öffne das Ding mal, da steht der Killer drin. Hm. Weißt du? Damit halt irgendjemand Bescheid weiß. Aber der Vater sagt, er hat diesen Brief nie bekommen. Und ich finde das schon ein bisschen merkwürdig irgendwie.
Ey, wir sind hier zum Anzweifeln.
Ja, dann zweifel mal.
Es ist mega merkwürdig.
Sehr gut. 2 Monate später verschwindet Charles schon wieder. Und jetzt macht sich seine Frau natürlich ein bisschen Sorgen, weil der Typ ist schon mal entführt worden und sah da nicht immer so geil aus und hatte so eine Droge im Hals. Nach 9 Tagen ist Charles immer noch weg.
Dieses Droge im Hals immer noch nicht klar, weil ich die ganze Zeit bei diesem medizinischen Vorgang bin.
Ich komme auf die ganze Geschichte nicht klar. Das soll wahr sein, ich kann es aber nicht glauben.
Das ist alles, das ist ein True-Crime-Podcast.
Charles ist nach 9 Tagen immer noch verschwunden. Nochmal zur Erinnerung, er wurde jetzt zum 2. Mal entführt. Charles ist immer noch verschwunden, aber nach 9 Tagen klingelt bei seiner Frau das Telefon. Am Telefon ist eine andere Frau. Und sie sagt nicht ihren Namen, sie sagt nichts, sie sagt nur einen Satz. Chuck, geht es gut? Und dann zitiert sie aus der Bibel. Sie sagt nämlich Ekklesias 12, 1 bis 8. Die Frau guckt in der Bibel nach, bei genau diesem Vers. Und in dem Vers steht so ungefähr, ich habe das jetzt mal versucht zu übersetzen, Männer haben Angst vor der Höhe. Ich würde das mal so interpretieren, vielleicht irgendwie das hohe Gericht oder sowas. Und vor Problemen auf dem Weg. Erinnert euch an ihn, bevor der silberne Faden durchreißt, also das heißt vielleicht irgendwie sein Leben zu Ende geht, und die goldene Schale kaputt geht. Dann wird der Nebel zur Erde zurückkehren und der Geist wird zum Gott zurückkehren, der ihn ausgesendet hat.
Warum sagt sie denn, es geht ihm gut? Es geht ihm ja gar nicht gut.
Nee, das ist nämlich tatsächlich das Ding. Charles geht's alles andere als gut. 2 Tage später findet man ihn nämlich tot in der Wüste neben seinem Auto. Er trägt immer noch diese schussfeste Weste und hat aber ein Einschussloch am Hinterkopf. Diese Schusswunde stammt aber von seiner eigenen Waffe, welche auch neben ihm liegt. Und jetzt, Leute, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil jetzt wird's mega, mega absurd. Außerdem trägt er erstmal noch einen Gürtel, in welchem auch ein Messer steckt. Er hat super viele Waffen in seinem Auto und Munition. Also wahrscheinlich hatte der schon vor, dass er irgendwie, oder wusste, dass es ein bisschen Konflikte geben könnte. Und das Auto wurde so manipuliert, dass man es auch von hinten öffnen kann. Außerdem findet die Polizei neben der Leiche einen Zettel mit einer Wegbeschreibung zu dem Tatort, sowie eine Sonnenbrille, die eindeutig nicht Charles gehört. Dann findet man im Auto einen von Charles' Zähnen, der in einem weißen Tuch eingewickelt ist. Und Charles hat an seiner Unterhose einen 2-Dollar-Schein geklippt. Also an seiner Unterhose ist mit so einer Stecknadel ein 2-Dollar-Schein. Auf diesem Schein ist der gleiche Bibelvers wieder markiert. den auch schon die Frau am Telefon gesagt hat.
Ich habe auch noch nie einen Fall mitbekommen, an dem so viel gefunden wurde beim Tatort.
Mhm. Ja.
Diese Dollar-Note, der Zahn in dem Papier, alle Notizen auf dieser Dollar-Note.
Ja. Ja, es sind nämlich auf dieser Dollar-Note stehen auch noch 8 spanische Vornamen.
Ich kann Spanisch, hilft das was für die Folge?
Nee.
Schade. Es sind halt ja auch nur Vornamen, ne? Das sagt ja auch nicht so viel.
Also willst du die spanischen Vornamen übersetzen oder was willst du machen?
Auf jeden Fall ist auch noch so eine Karte auf dieser 2-Dollar-Note gezeichnet worden. Und dort sieht man eine Gegend zwischen Tuscon und Mexiko. Und 2 Orte sind darauf markiert.
Ist das,
nicht,
ist das in Texas oder in Arizona?
Nee, es ist in Arizona. Ah, okay. Aber diese Orte sind da markiert. Und die sind vor allem dafür bekannt, dass dort eigentlich ganz viel Drogenschmuggel stattfindet. Die Autopsie ergibt dann auch noch, dass Charles nur 12 Stunden tot war. Also es ist gar nicht so lange her, dass er umgebracht wurde. Und es werden absolut keine Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Und
außer seine eigenen?
Nee, auch nicht seine eigenen. Gar keine. Aber die Polizei macht jetzt eine Schlussfolgerung daraus.
Wie soll das Selbstmord gewesen sein? Dann in dem Fall. Damit kannst du Selbstmord schon mal ausschließen.
Ja. Aber die Polizei sagt genau das. Es war ein Selbstmord. Und damit wird der Fall.
Dann ist auch klar, warum wir das sagen.
Und zwar?
Also in dem Moment, wo du sagst, es war zwischen Arizona und Mexiko und so. Wann war das? 1980?
77.
Ich sag irgendwas mit Drogenkartell, mexikanische Kartelle, Mafia, sowas. Und deswegen hat die Polizei die Eier nicht, das Ganze. Das wäre meine Vermutung.
Also ich habe Theorien hier.
Okay, also ihr habt eine Theorie aufgestellt.
Ich habe eine Theorie aufgestellt. Dieser Schweizer hat nur Wein gesoffen.
Ich hänge mich damit an. Es war kein Selbstmord.
Für die Mord auf Ex-Hörer. Ja? Ihr denkt immer nur, die trinken. Ich kann wirklich bestätigen, die trinken wirklich.
Und wisst ihr was? Die trinken zu viel.
Und das ist auch,
also wir sind auch voll fit im Gegensatz zu den Jungs.
Ich finde es angenehm, aber der Schweizer, wie die Jungs, ich bin, glaube ich, der Nüchternste hier.
Okay,
der Schweizer liegt schon unter dem Tisch.
Starten ein in die Theorien. So, was ist die wahrscheinlichste Theorie in dem Fall? Suizid, genau. Und zwar findet
Moment.
Man...
Nee, die wahrscheinlichste Theorie ist das, was ich
Suizid,
gesagt habe.
Sarkasmus.
Ja. So. Oh, sorry. Immer so trocken, ein Sarkasmus.
Sorry. Ich mach's was offensichtlich, ja. Also, man findet ja Schießpulver in seiner Hand und man findet ja auch die Waffe, die von ihm ist, also seine eigene Waffe. Deswegen nimmt das FBI, beziehungsweise die Polizei in dem Fall, an, dass es halt Suizid war. Das Problem ist, er ist eigentlich Rechtshänder. Die Schusswunde, also wo es eingeschossen wurde, ist links. Links hinten.
Ihr könnt es ja mal probieren.
So. Und wenn ich mich selber umbringen wollen würde, würde ich, glaube ich, nicht die andere Hand nehmen, mich so verrenken und dann von hinten schießen.
Es sei denn, ich wollte es verschleiern und jemandem anhängen, oder?
Das, ja, aber das ist ein komischer Suizid, oder wenn du noch so am Ende so noch eine Botschaft, keine Ahnung.
Ich finde, so viel Arbeit steckt man auch nicht in Suizid.
Aber guck mal, das machst du ja nur einmal, du willst schon perfekt machen, oder?
Ja,
so, außerdem, beim nächsten Suizid mache ich anders.
Auch wenn das der Fall sein könnte, man findet keine Fingerabdrücke an seiner Pistole. Mhm. Und wenn du tot bist, dann macht es keinen Sinn, dass du deine eigene Pistole noch...
Also es gab ja komplett keine Fingerabdrücke.
Das sage ich ja, deswegen sage ich...
Aber was ich ja nicht verstehe, wie kann denn die Polizei ernsthaft bei all diesen Sachlagen davon ausgehen, dass es Suizid ist?
Indem sie mit drin steckt.
Gut bezahlt wurde, würde ich mal sagen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, dass niemand darüber spricht. Aus bestimmten Gründen.
Genau.
Mafia.
Weil wahrscheinlich, ja.
Okay. Da kommen wir zur zweiten Theorie. Gut, die zweite Theorie ist, dass Charles Morgan wegen seiner Tätigkeit beim Geheimdienst umgebracht wurde.
Ist sie denn verifiziert?
Genau. Das Ding ist ja, er selber sagt es. Und man kann auch herausfinden, dass er Treuhandfonds für Mafia-Familien bearbeitet hat. Das heißt, er war mit nicht ganz so coolen Menschen unterwegs, die vielleicht auch noch ein bisschen da was zu tun haben könnten.
Aber meistens sind Mafia-Leute eher die coolen, du meinst nicht ganz so korrekt.
Korrekt,
cool,
genau.
Die bestimmt
cool,
ja
cool im Sinne von moralisch cool.
Möchtest du gerne bei einer Mafia-Familie teilwerden? Da kannst du dich vielleicht einheiraten.
Echt?
Ja. Also, falls uns jemand hört, der irgendwie ein Teil einer Mafia-Familie ist.
Schreib mir bei Instagram, ich bin interessiert.
Das Ding ist halt auch,
schreib mir bei Instagram. Sorry.
Das Ding ist halt auch, kurz bevor seinem Tod hat er auch noch in einer geheimstaatlichen Untersuchung ausgesagt, bei der es darum ging, dass man illegale Aktivitäten an der amerikanisch-mexikanischen Grenze untersuchen wollte. Da hat er ausgesagt. Und er wurde als ein zögernder Zeuge wahrgenommen. Das heißt, er war nicht so richtig mit vollem Herzblut dabei, sondern er hat schon irgendwas gefürchtet.
Aber hat er von sich aus eine Aussage gemacht oder wurde er gezwungen zu der Aussage?
Er wurde einfach befragt.
Hm, okay. Genau. Und war sehr zögerlich.
Genau. Deswegen ist die zweite Theorie, er wurde halt umgebracht, weil er auf dieser guten Seite war, also nicht selber in so dodgy Sachen verstrickt war, sondern irgendwie da halt was untersuchen wollte. Mhm. Und dann haben die Leute ihn aus dem Weg geräumt, die ja eigentlich ihre illegalen Geschäfte weiter nachgehen wollen. Das ist die zweite Theorie. Die dritte Theorie ist, dass er selber in illegale Tätigkeiten verstrickt war. Und warum glaubt man das? Da müssen wir uns auch mal weitere Ereignisse nach seinem Tod angucken. 2 Tage nach dem Fund der Leiche ruft plötzlich eine anonyme Frau beim Pima County Sheriff Department an. Diese Frau nennt sich selbst nur Green Eyes, also grüne Augen, das ist ihr Codename. Sagt selber, dass sie die Frau gewesen sei, die vorher bei Ruth angerufen hat. Es gab ja die Frau, die vorher angerufen hat und diesen einen Förster genannt hat.
Und Ruth ist die Frau von Chuck.
Genau, Charles.
Ja. Chuck.
Aber
Charles.
Ihr seid schon so close geworden, dass du ihn Chuck nennst.
Genau. Wir nennen ihn Chuck.
Chuck.
Sie hat dort angerufen und sie gibt auch an, dass sie Charles in einem Hotel getroffen hat. Und dort hat Charles ihr einen Koffer mit Geld gezeigt. Und dieses Geld, hat er selber gesagt, wollte er verwenden, um sich freizukaufen. Weil auf seinen Kopf war eben dieses Geld ausgelegt. Und irgendwie hat er halt in diese dunklen Machenschaften gekommen und wollte dieses Geld verwenden, um sich freizukaufen und auch seine Familie freizukaufen.
Moment, die Theorie besagt also, dass er quasi Kontakt zu den Leuten aufgenommen hat, um sich auf seinem eigenen Auftragsmord rauszukaufen. Nee, er war schon da
mit drin. Man geht davon aus, dass er selber mit drin war. Er war selber am Schmuggeln, am Geldwäsche betreiben und jetzt hat er halt das als einzige Möglichkeit gesehen, um sich eben freizukaufen.
Aber es war dann ein Auftragsmord in dem Fall.
Genau,
quasi.
Ja. Okay. Das Ding ist, sie behauptet einfach mal irgendwas, ne? Das Sheriff's Department kann aber rausfinden, dass es stimmt. Er war wirklich eine Woche in einem Westside Motel für eine Woche und deswegen würde man davon ausgehen, Green Eyes hat recht. Und das wiederum würde ja für mich bedeuten, dass Green Eyes eine Komplizin ist. Und es gibt weitere komische Ereignisse. Genau 3 Wochen nach seinem Tod erscheinen plötzlich bei Ruth zu Hause 2 Männer. Sie behaupten, sie wären vom FBI und durchsuchen das ganze Haus. Sie verwüsten das Haus, suchen nach irgendwas, dann fahren sie wieder. Mhm. Ruth ist natürlich total schockiert, ruft beim FBI an und meint, warum habt ihr das gerade gemacht? Das FBI wiederum sagt dann am Telefon, sie wären niemals da gewesen. Und sie wüssten auch gar nicht, wer Charles Morgan ist. Sie kennen keinen Charles Morgan.
Aber Ruth hat auch gesagt, die haben halt nur so ganz schnell ihre Marke gezeigt. Also, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch ein bisschen ausgetrickst.
Entweder
ja, höchstwahrscheinlich.
Ich würde sagen, es waren Mafia-Bosse.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die haben halt irgendwas gesucht. Du kannst ja auch irgendwie irgendein Papier zeigen und sagen, ja, ich bin vom FBI.
Das Ding ist, danach ist der Fall erstmal ad acta gelegt.
Aber Moment, ganz kurz, das, was Lynn gesagt hat. Also du glaubst, dass diese Untersuchung gar nicht von echten Agenten durchgeführt wurde, sondern von irgendwelchen Fake-Leuten, die zu diesem Mafia...
Ich kann es mir vorstellen. Ja.
Also muss es sein, wenn das FBI sagt, wir kennen...
Ja, oder er ist so ein geiler Agent, dass sogar das FBI ihn nicht kennt.
Also. So wie bei Chuck quasi, so vom Finanzministerium, der so kontrolliert, richtig, wer Steuern hinterzogen hat.
Ja.
Also es kann schon sein. Oder das FBI will halt gar nichts damit zu tun haben.
Mhm.
Danach ist der Fall wirklich erstmal tot. Also ja. Cold Case, niemand macht mehr was. Und alle glauben, es war Suizid, wie gesagt, was ja ziemlich dämlich ist. 13 Jahre nach seinem Tod ist nichts passiert, 13 Jahre lang. Am 7. Februar 1990 läuft plötzlich eine Folge bei NBC's Unsolved Mysteries, also so ein bisschen Aktenzeichen XY, wo man über diesen Fall bespricht, also den Fall nochmal neu erzählt, sagt, dass der unsolved ist. Und danach gehen ganz viele Anrufe ein. Und ein Kriminaljournalist namens Don Devereaux nimmt diese Hinweise entgegen. Und er macht sich als neues Ziel so, ich möchte herausfinden, was ist passiert. Ganz viele der Hinweise, die er bekommt, weisen darauf hin, dass Charles selbst verstrickt war. Was ja auch wieder Sinn machen würde, warum diese Leute da in seinem Haus waren, als sie gesucht haben. Und zwar bekommt er Hinweise, dass Charles selbst in Geldwäsche involviert war, in illegalen Handel mit Gold und Platin. Und dass sogar ganz viele CIA-Agenten und Teile des Verteidigungsministeriums mit drin stecken. Außerdem findet Don Devereaux heraus, und jetzt kommt's, das ist halt so eigentlich für mich so der Hinweis, der alles löst, dass Charles Morgan Kopien von seinen illegalen Geschäften aufbewahrt hat. Also ziemlich dämlich, er war halt in sowas verstrickt und hat selber noch Kopien aufbewahrt, was wiederum der Journalist als das Motiv des Mordes ansieht, warum er dann doch erschossen wurde. Danach passiert wieder nichts. 3 Monate, nachdem diese eine Episode ausgestrahlt wurde von dem amerikanischen Aktenzeichen XY, wird plötzlich aus dem Nichts am 14. Mai 1990 ein x-beliebiger Bürger in Phoenix erschossen in seinem Auto. Dieser Mensch war Doc Johnston, einfach nur irgendein Arbeiter, der normalerweise in einer Computergrafikfirma arbeitet. Er hat gerade seine Nachtschicht beendet, will nach Hause gehen und plötzlich wird er halt in dem Auto erschossen. Hier ist die Todesursache wieder durch eine Pistole von hinten, auch wieder von der falschen Seite. Normalerweise ist er Rechtshänder, würde halt, wenn er Suizid begangen hat, das irgendwie halt so machen wahrscheinlich. Ist aber von links hinten in sein linkes Ohr. Außerdem findet man auch wieder keine Pistole. Und trotzdem nimmt die Polizei an, es war Suizid.
Ja, das klingt ganz klar nach dem, was wir eben gesagt haben, Polizei hängt mit drin oder schon, ne? Der Ermittler bzw. die Staatsanwaltschaft hängt mit drin. Das Ding ist
ja, warum dieser x-beliebige Bürger? Warum? Das Büro von ihm, also seine Computergrafikenfirma, ist genau gegenüber von dem Büro des Journalisten. Außerdem fahren die beiden ein fast identisches Auto.
Also wahrscheinlich, das heißt, sie haben Doc Johnston mit dem Journalisten verwechselt.
Eigentlich wollten sie halt den Journalisten erschießen. Und seine Theorie war ja, dass Charles Morgan selber verstrickt drin ist und dass er halt Kopien davon hat, wie er halt so mit Geldwäsche, Südostasien, Vietnam und so weiter.
Aber lebt der Journalist noch und konnte sich danach äußern, oder?
Ein Jahr, also er lebt noch. Und ein Jahr nach dem Mord an Doug schreibt ein Autor aus DC namens Danny Casalero, dass er auch weitere Informationen hat, die genau in die gleiche Richtung gehen. Also auch wieder etwas über Charles' Aktivitäten wüsste. Diese möchte er dem anderen Journalisten schicken, damit die beiden sich verbünden und dann eine ganze Theorie zu erstellen. Das Problem ist, genau bevor er diese ganzen Infos schicken will, wird er tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden, in der Badewanne. Und man hat ihn die Pulsader durchgeschnitten. Das Ding ist, die Polizei nimmt wieder an, dass es Suizid war.
Ganz ehrlich, ein bisschen lustig.
Das Problem ist, es wurde halt ganz, ganz oft reingeschnitten. Und nicht nur einmal, weil wenn du dich aber umbringen willst, würde glaube ich einmal reichen, aber es war ganz, ganz oft. Und der Bruder von ihm sagt auch, dass dieser andere, Danny, komplette Angst vor Blut hatte eigentlich. Deswegen macht
er hätte eine andere Art von Selbstmord gewählt, wenn er suizidgefährdet gewesen wäre.
Aber alle trotzdem, Leute, die eigentlich da neue Informationen hatten, sollten umgebracht werden. Also lass einfach nicht neue Informationen dazu geben.
Und danach ist der Fall wieder ungelöst. Das war's.
Aber ich glaube zum Beispiel, also ich finde es voll realistisch, dass er in irgendeine Mafia-Scheiße verstrickt war, sich rauskaufen wollte, dann in die Wüste gefahren ist, denen Geld übergeben wollte und sagen wollte, okay, komm, ich gebe euch das nämlich raus. Als er denen das Geld übergeben hat, hat er sich umgedreht, wurde dann erschossen. Die haben den ganzen Tatort gereinigt. Und das gab halt super krasse Bestechung und deswegen hat die Polizei nie ermittelt. Man muss halt natürlich sagen, hey, auf dieser Banknote waren so viele Notizen. Ich glaube ja, dass er diese Banknote an seine Unterhose gehängt hat, weil er wusste, ihm könnte was passieren.
Auf der Banknote waren nur diese spanischen Vornamen.
Die Vornamen, ja, die eine Karte, dann war dieser Bibelvers war da ja wieder markiert. Und ich glaube, das war ein konkreter Hinweis dazu, wer seine Täter sind.
Aber Codier, ich meine, das ist eine Geheimsprache gewesen wahrscheinlich irgendwie.
Ja, aber vielleicht könnte irgendwie Green Eyes oder so die entziffern. Also irgendjemand muss es ja gegeben, wenn der ein Geheimagent war.
Was hat denn Ruth dazu gesagt, zu diesem Namen?
Die hat halt gar keinen Plan gehabt.
Aber wie weit muss das hochgehen mit der Bestechung, dass du das verschleiern kannst? Weil das ist ja nicht nur, dass du irgendwie so einen Straßenpolizist bestichst. Du musst ja wirklich, dann das muss ja der Chief
also
Department
sein. Die Hinweise, die der Journalist bekommen hat, ist ja, dass ganz viele vom CIA da mit drin waren, dass Leute aus Vietnam, also vietnamesische Regierung sogar teilweise, und vom Verteidigungsministerium mit drin waren. Und das würde ja bedeuten, dass halt oberste Riesen mit drin waren. Und dann, die würden ja dann schon noch versuchen, das zu verschleiern.
Ich glaube, das hat auch viel mit Angst zu tun. Also, dass du halt irgendwie als kleiner Straßenpolizist hast, mega Schiss hast, dass der dann irgendwie vor deiner Haustür steht und die Mafia mal eben deine Familie killt.
Und das Ding ist, über den Fall wurde halt wirklich nicht viel berichtet. Ne? Also alle, die in Amerika da berichtet haben, wie dieser ein Journalist, wurden halt also der jetzt nicht, aber Leute, die sie
wir sind weltweit die zweite Podcast-Folge dazu.
Ja, wirklich? Super. Ja. Gute Idee. Für mich richtig
sicher. Und wisst ihr warum? Weil wir alle Deutsch sprechen.
Aber Moment, ich will eine Sache kurz klarstellen, was meine Meinung ist, ja? Das war Selbstmord.
Von allen Menschen.
Hier spricht jemand, der wirklich Angst in der Hose hat, zittert die ganze Zeit.
Selbstmord.
Damit halten wir fest, werden uns nie wieder weiter mit diesem Fall auseinandersetzen. Wir glauben komplett an Selbstmord, Mafia war überhaupt kein Problem. Und
alles
wir möchten
gut.
Damit nicht irgendwie in Verbindung geraten. Okay. Für das sind wir uns komplett.
Dass wir wurden nur eingeladen. Wir wurden nur eingeladen, um hier als Puffer zu dienen.
Um zu bestätigen, dass es Selbstmord war.
Nein, wirklich nur, damit noch zwei Leute mehr auf der Abschlussliste stehen.
Ja. Wir haben tatsächlich am Ende unseres Podcasts immer eine Kategorie, die heißt der Leos-Tipp. Also ich bin Leo, deswegen machen wir einen Tipp und ich sage den Tipp meistens. Und die würde ich jetzt weitergeben an euch. Der Tipp soll meistens was mit True Crime zu tun haben.
Also irgendeine Serie oder ein Buch, das ihr geguckt habt. Irgendeine Serie, die ihr geguckt habt oder ein Buch, das ihr gelesen habt, was irgendwas mit True Crime zu tun hat und wo ihr sagt, boah, ist so geil, das muss jeder sehen, lesen.
Oder einfach nur mit Krimis.
Ja.
Oder einfach nur ein Cocktailrezept. Irgendwas, was mit unserem Podcast zu tun hat.
Boah, du siehst, wie die Ansprüche immer runtergehen.
Oder True Crime,
oder sag einfach irgendwas.
Wir gucken euch einfach immer mehr an und sind so.
Blick angeguckt. Komm, einfach, egal.
Sag einfach dein Lieblingsbuchstaben aus dem Alphabet.
Lieblingsfarbe.
Ich bin alle, ich mag rot und gelb.
Kannst auch einmal husten, ist auch in Ordnung. Nicht in Zeit von Corona.
Dann guckt ihr Jonah Bomber, guckt Ted Bundy, guckt den ganzen Mist. Es geht alles klar. Nee, wenn ich immer empfehle.
Die besten Gäste aller Zeiten, diese Folge ausgesucht.
Sorry, ihr wolltet Comedy.
Aktenzeichen, ist absolut nicht.
Normalerweise wäre ich ein guter Gast, aber ihr habt mich abgefunden, ihr seid selber schuld. Wirklich selber schuld.
So,
ich liebe es, wenn sie das macht. Wie so unangenehm ist. So. Jetzt gehen alle nach Hause, ja?
In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen: Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem sehr, sehr konfusen Fall.
Und alkoholisierten Schweizer.
Der auch nur der 15 lustigste Mensch in Deutschland ist. Ne?
Comedian. Mensch,
aber weltweit wäre schon gut.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so schlecht, wie du tust.
Also ich fand's schön hier. Und wenn ich mal irgendwann einen ungeklärten Mordfall im privaten Umfeld habe, ich weiß genau, wen ich anrufe.
Ja, ruft uns an, falls ihr ermordet werdet.
Wir lösen nichts. Ne?
Ich würde Alain anrufen. Wie kommt ihr es darauf? Aber nein, ich würde euch anrufen. Es war echt sehr angenehm.
Ja, Willi, war super cool.
Ich würde jederzeit wieder bei Mord auf Ex unqualifizierte Kommentare abgeben. Es war schön.